So, da sind wir dann wieder alle versammelt um unseren imaginären Freund. Kennt ihr diesen Spruch? Wenn Ungläubige sagen, ach, du mit deinem Gott gehst du wieder zu deinem imaginären Freund. Ich habe noch nie gehört, dass ein imaginärer Freund das Wetter so perfekt gestalten kann wie heute. Ein interessanter imaginärer Freund. Auf dem Weg hierher hat es gegossen. Jetzt regnet es wieder und während der Taufe kein Tropfen. Das ist unser imaginärer Freund. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und auf dessen Seite habt ihr, liebe Täuflinge, euch heute gestellt. In dem Alter ist das was Wunderbares. Ich habe das auch in dem Alter getan. Ich war, glaube ich, 14. Meine Frau und ich, wir sind schon zusammen, solange wir denken können. Wir waren schon ein Pärchen, als wir 15 und 16 waren. Und wir sind zusammen ins gleiche Taufbecken gestiegen. Mit 14 und 15. Und da kam ein Prediger an, ein Evangelist, den ich sehr mochte, durch den ich Heilsgewissheit bekommen hatte. Und er kam gerade von einer Beerdigung. Der kam ein bisschen zu spät, der hatte die Taufe verpasst. Der kam dann zur Nachtfeier und sagte, ich komme von einer Beerdigung zur nächsten. Und da guckte er uns ganz erwartungsvoll an, ob wir auch verstanden hatten, was er meint. Ja. Aber wisst ihr, was noch viel wichtiger ist? Letzten Sonntag, da durfte ich auch 21 Geschwister taufen bei uns. Und da hat ein Bruder anschließend gesagt zu mir, der zu Gast war bei uns, ich hatte jedes Mal Tränen in den Augen, wenn die Täuflinge wieder hochkamen. Und das ist der Punkt. Auferstanden. Und seht ihr, wenn ihr jetzt denkt, jetzt habe ich es endlich geschafft, ich habe mich überwunden, ich habe mich taufen lassen, jetzt habe ich das hinter mir, nicht? Dann macht ihr einen Denkfehler. Die Taufe ist ein Beginn. Nur die symbolische Behandlung für einen Anfang. Für den Anfang mit Christus auferweckt bedeutet auch mit Christus zu gehen. Und das hängt zusammen mit einem Auftrag. Seht ihr, wir Gläubige, wir bekommen von Gott am laufenden Band Aufträge. Wir werden das gleich noch sehen. Dass wir ständig mit Aufträgen versehen werden. Und Gottes Wort sagt uns an verschiedenen Stellen, dass wir das auch tun sollen, womit er uns beauftragt. Kolosser 3, lese ich euch zwei Verse vor. Kolosser 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn ihr diese Verse mal ganz genau lest, dann werdet ihr merken, dass hier ständig zwischen aktiv und passiv gewechselt wird. Ja? Ihr seid auferweckt, wenn ihr bekehrt seid. Das habt ihr durch die Taufe nur öffentlich gezeigt. Und dann heißt es, so sucht, was droben ist. Da denkt man, hä? Ich denke, ich bin auferweckt, da muss ich gar nichts mehr suchen, oder? Doch, weil unser Fleisch halt einfach alt bleibt. Das haben auch einige Täuflinge im Zeugnis zum Ausdruck gegeben. Ich werde wieder sündigen. Das bleibt gar nicht aus. Wir Christen sind keine sündlosen oder perfekten Menschen. Aber Christus ist derjenige, der uns begnadigt hat, nicht? Wir sind begnadigte Sünder. Und als solche haben wir einen Auftrag. Die Taufe ist ohnehin schon ein Akt des Gehorsams, nicht? Gott verlangt das von uns. Wir sollen das tun. Wir sollen uns auf seine Seite stellen. Und ich kann euch jeden ermutigen auch, denn vielleicht auch bei euch in der Gemeinde noch solche sind, die noch überlegen. Ja, soll ich? Ja, dann überleg nicht länger. Wenn du dich jetzt schon fragst, soll ich, dann sollst du. Denk immer dran, die Taufe ist zwar nicht notwendig für das Heil. Du kannst in den Himmel kommen ohne die Taufe. Aber du kannst die Taufe im Himmel auch niemals nachholen. Das kannst du nur hier. Und das Zweite, nachdem die Taufe der Anfang ist, ist es auch ein Schritt des Gehorsams. Und wir haben schon in der kurzen Andacht vor der Taufe gehört, was Johannes der Täufer sagte, nicht? Da kommt der Herr Jesus zu ihm und will sich taufen lassen. Und dann heißt es da wörtlich, und er wehrte ihm. Nee, bleib mal da. Dich taufe ich nicht. Das geht gar nicht. Weil Johannes hatte verstanden, den darf ich nicht taufen. Unmöglich. der muss mich taufen. Aber Christus sagt, gewissermaßen sagt er, ja, du hast recht, aber lass es jetzt so geschehen. Er hat nicht widersprochen, aber er hat gesagt, lass es jetzt so geschehen. Du hast recht, Johannes, weil es für ihn ein Schritt des Gehorsams war. Und wir haben schon in der Andacht gehört, das ist ja vielschichtig, warum der Herr Jesus sich taufen lässt. Die Bußtaufe des Johannes war zum Abwaschen der Sünden da. Hatte bei dem Herrn nicht stattgefunden, es gab keine Sünde. Und unsere ist die Auferstehung und das Leben mit Christus. Das ist ja auch für ihn nicht gültig. Für Christus bedeutet diese Taufe, ich werde das tun für euch. Ich werde begraben und auferstehen. Und da sieht man die Dreieinheit Gottes, auf die ihr heute getauft worden seid. Auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe es bei uns letzten Sonntag auch gesagt. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Seele, Leib und Körper, Seele, Leib und Geist, das ist das, was ihr habt. Ja? Wir haben es in einem Lied gesungen, dass man zu seiner Seele spricht, steht auch in den Psalmen. Ich spreche zu meiner Seele, sei nicht ängstlich. Das heißt, der Geist kann zu eurer Seele sprechen. Der Körper, der kann auch zu eurer Seele sprechen und umgekehrt. Ja? Der Geist kann zu eurem Körper sagen, tu dies. Wir sind ein Bild Gottes, eine Dreieinheit. Dann werdet ihr sagen, ja, da muss Gott ja jetzt zufrieden mit mir sein. Ich habe mich taufen lassen, wunderbar, auf geht's. Mit wem denn fahren in den Alltag? Oha. Unterschätzt bitte niemals die Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Epheser 6, ich lese diesen einen Vers mal. Da heißt es, bevor wir auch mit der Waffenrüstung in Verbindung gebracht werden, uns erklärt wird, wie wir das alles schaffen, da heißt es in Vers 12, Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Da gibt's noch Mächte der Bosheit. Sogar in den himmlischen Örtern finden noch Kämpfe statt. Erst in der Offenbarung wird das beendet, wo der Teufel endgültig rausgeschmissen wird. Der Teufel, wenn ihr sündigt, der geht morgen vor den Vater und verklagt euch. Das steht in der Offenbarung geschrieben. Und dafür haben wir die Waffenrüstung, die dann folgt, nicht? Aber seid euch klar über diese Kämpfe. Unterschätzt das nicht. Gerade wenn du ein ernster Nachfolger Christi sein willst, dann wirst du Kämpfe erleiden. Glaubt ihr, was ich gerade durchstehe? Ich habe 21 Leute getauft. Und es gibt längst nicht alle, denen das passt. Eine von euch hat gesagt, ich weiß nicht mehr, Alina, warst du das? Jedenfalls, eine hat gesagt, ich habe mich gefragt, kann ich mich überhaupt zum zweiten Mal taufen lassen? Als Baby getauft? Und dann nochmal, geht das? Ja, und das sorgt für viel Zündstoff unter Christen. Das kann Familien spalten. Die sagen, wir haben dich doch taufen lassen, wieso machst du das nochmal? Andere sagen, du fuscht Gott ins Handwerk, nicht? Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ihr habt einen Schritt des Gehorsams getan. Aber sagt euren Eltern auch nicht, ich verachte eure Taufe, die ihr mir gegeben habt. Sagt ihnen einfach, ich danke euch, dass ihr mir diese Anbefehlung gegeben habt. Das ist Gold wert. Seht es als Segen, nicht als Taufe. Aber der Schritt des Gehorsams, den müsst ihr aus eigenem Entschluss tun. Denn es heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Und ein Baby kann nicht glauben, muss es auch gar nicht, weil die Kinder unter dem persönlichen Schutz unseres Herrn stehen und im Himmel sind, wenn sie sterben. Das sagt der Herr. Ihnen gehört das Reich Gottes. Darum müssen die gar nicht glauben und getauft werden, nicht? Und darum dürfen wir diesen Schritt tun. Aber verachtet nicht den Schritt der Babytaufe. Versucht es einfach so zu erklären. Ich nehme das gerne dankend an als Segen für mein Leben. Aber die Entscheidung, die treffe ich selber. Und das habt ihr genau richtig gemacht. Und das habe ich bei uns in der Gemeinde auch erlebt, nicht? Da gibt es plötzlich Anfechtungen. Da gibt es plötzlich Streit in Familien. Weil die das nicht verstehen wollen. Die Kämpfe fangen immer nach der Taufe an. Immer. Aber eigentlich stimmt das doch gar nicht, was ich jetzt sage. Wenn man sich die Geschichte von dem Kämmerer anguckt in Apostelgeschichte 8, dann heißt es dann auch ausdrücklich, und er ging seinen Weg mit Freuden, oder? Ja, das dürft ihr auch tun. Und ihr freut euch heute hoffentlich, oder? Man hat es euch angesehen. Ich will euch nicht die Taufe vermiesen hier, nicht? Ich will euch nur vorwarnen. Die Freude ist wertvoll und wichtig. Guckt doch nochmal die Taufe an von dem Herrn Jesus, als er rauskommt. Was für eine Freude. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube. Der Vater spricht aus dem Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn. Und der Herr steigt aus dem Wasser hervor. Wunderbare Begebenheit, nicht? Das ist für euch Freude pur. Ja, aber der Haken ist genau danach. Matthäus 3 steht das. Matthäus 4. Da geht er in die Wüste und der Teufel versucht ihn. Nach der Taufe kommt der Kampf. Darauf stellt euch ein. Wir Menschen, wir haben so die Angewohnheit, auf Menschen zu gucken, ne? Tut auch das nicht. Seht ihr, ich habe auch schon Geschwister getauft, die haben hinterher einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Vielleicht mögen die mich gar nicht mehr. Macht das was? Nee. Der Teufel ist nur das ausführende Organ. Vielleicht habt ihr euch taufen lassen von jemandem, der für euch wichtig war. Vielleicht ist es bei euch so geregelt, dass die Ältesten das tun, das weiß ich nicht. Aber es spielt keine Rolle. Das sehen wir auch beim Kämmerer, den Beweis dafür. Als er aus dem Wasser herausstieg, sah er Philippus nicht mehr, sondern zog seinen Weg mit Freuden. Und da steht, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Der hat sich so gefreut über die Taufe, mit Christus begraben und auferstanden zu sein, dass er den Philippus gar nicht mehr wahrnahm. Und der Philippus wird entrückt. Der ist unwichtig geworden. Das war ein machtvoller Apostel. Aber der ist nur ausführendes Organ, ist völlig unwichtig. Ich habe gestern ein langes Telefonat mit einer Schwester gehabt, die auch schwere Kämpfe hatte in ihrem Leben, die Tina, und die hat mir das auch noch mal ganz klar erzählt, was sie erlebt hat mit dem Herrn. Ja, wunderbare Dinge, die sie erlebt hat. Und dann können wir sehen, wie Gott an uns arbeitet, und das wird er auch mit euch tun. Ja, wie du plötzlich merkst, der Herr, der bewegt etwas in mir. Und da sagte sie so schön, ich habe das gleiche Gebet gebetet, was du mal gebetet hast, mach mich zu einem nützlichen Werkzeug. Und ich hatte sie gewarnt. Das ist ein gefährliches Gebet. Ist genauso gefährlich wie die Taufe. Wenn du das betest, dann wird Gott dich fragen, willst du das wirklich? Und dann wird er dich erstmal ganz runterdrücken. Das ist mir passiert, das ist Tina passiert, das ist vielen passiert. Sandra, dir sicher auch, nicht? Du wirst erstmal in den Dreck gedrückt mit deiner Nase. Und dann wirst du merken, dass Gott dich aufbaut. Und dann wirst du merken, dass Gott an dir arbeitet. Und das ist der wahre Sinn der Taufe, nicht? Seinen Weg zu gehen mit Freuden und wenn der Kampf kommt, eines zu wissen. Wisst ihr, was der Herr sagt am Ende im Taufbefehl, am Ende vom Matthäus-Evangelium? Macht alle zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da sagt er, denn mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Auf dessen Seite steht ihr? Kommen Kämpfe? Na und? Auch viele Gemeinden habe ich gegen mich aufgebracht, weil ich Geschwister getauft habe, die in anderen Gemeinden heimisch waren, wo bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssten, unbiblisch. Du musst bestimmte Gnadengaben haben, musst deinen Taufkurs belegen. Und die habe ich einfach getauft, auf ihr Zeugnis hin. Jetzt feindet man sich aus den Gemeinden an. Und das sind 3000 Leute, wir sind nur 50, 60, nicht? Da denke ich an Gideon. Der ist mit 300 Mann gegen 120.000 angekämpft. Aber auf der Seite des Herrn stehen. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Erinnert euch immer daran. Wirst du gemobbt? Romeo, ich weiß nicht, was dir noch passiert. Wirst du irgendwie drangsaliert? Geht's dir schlecht? Kriegst du Angriffe? Denk immer an diesen Vers. Direkt bei der Taufe. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Auf der Seite steht ihr. Also keine Angst. Ich will euch mit denen kämpfen. Keine Angst machen. Und der nächste Punkt ist, wenn ihr getauft seid, dann seid ihr anders. Auch eine von den Schwestern, die jetzt getauft wurden, hat das so schön gesagt, dass hier die Liebe spürbar ist unter euch. Das ist ein schönes Zeugnis von der Gemeinde, nicht? Das bekommen wir auch immer wieder, da bin ich am glücklichsten drüber. Wenn uns Gäste sagen, was für eine Liebe habt ihr untereinander? Das ist das größte Lob für mich. Hatten wir am letzten Sonntag ganz besonders, da waren wir über 200 und hatten ein unglaublich harmonisches Miteinander. Eine Liebe untereinander. Und dann wirst du merken, du bist anders. In der Öffentlichkeit sagen die Menschen, ich lebe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Interessen. Und du wirst merken, mir ist der Herr jetzt wichtig und meine Geschwister. Das ist das, was für mich zählt. Und dann wirst du merken, dass du anders bist. Die meisten Menschen sagen, ja wieso, ich bin auch getauft. Nicht? Und dann müssen die erstmal nachgucken, was war ich nochmal? Ach so, ja, evangelisch, lutherisch. Nee, ich war reformiert. Nicht? Das wissen die oftmals gar nicht genau. Das hat mit Christsein nichts zu tun. Es tut mir sehr leid, das muss ich so deutlich sagen. Es ist eine Entscheidung, die her muss. Und die haben wir heute live gesehen. Die Entscheidung fand schon vorher statt. Aber das wird heute im Symbol der Taufe gezeigt. Ich will mit Christus gehen. Ihr seid also anders. Und nehmt das bitte mit in den Alltag. Römer 12, Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ich liebe das, wenn wir griechische Worte, die oft sehr komplex klingen, wenn wir die alle kennen. Da steht Syschematizo, klingt sich kompliziert, nicht? Aber Sy, das kennt ihr von synchron, gleich. Und Schema kennt ihr auch. Sy-Schema heißt gleiches Schema. Das heißt die gleiche Haltung, die gleiche Gestalt, die gleiche Form, der gleiche Plan. Das sollt ihr nicht haben mit der Welt. Macht nicht das, was die Welt macht. Macht die Welt euch einen Plan vor, macht ihr eine Gestalt vor, eine Form vor. Unterscheidet euch davon. Die Leute sollen euch wahrnehmen, nicht? Ich sprach kürzlich mit einer schwerkranken Frau, mit der Mika. Die habe ich kennengelernt auf einer Anglermesse. Die war mit ihrem Mann da unterwegs und die ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Und die hat dann zu dem Herrn Jesus gefunden, hat sich bekehrt und geht jetzt mit ihm und wächst so langsam da rein, fing an, in der Bibel zu lesen und hat dadurch letztendlich den Herrn gefunden. Und bei der konnte man so richtig deutlich sehen, wie sie den Herrn lieb hat. Und die erzählte uns was in der ehemaligen DDR, in der Schulklasse. Da war schon so ein Schüler, der war anders. Der war nicht systematizo, der war nicht gleichförmig dieser Welt. Der hat nicht die Jugendweihe bekommen, der hat nicht die gleichen Sprüche losgelassen. Ja, aber entschuldig mal, das ist 35 Jahre her und die weiß es heute noch. Glaubt also nicht, dass die Welt nicht wahrnimmt, wenn ihr anders seid. Das speichern die da oben ab. Und darum ist das so wichtig, dass ihr das tut. Und ihr habt mit der Taufe den Christus, Galater 3, Vers 27, angezogen. Das heißt, ihr habt den Christus wie so ein Gewand übergetan. Und wenn Gott, der Vater, euch jetzt sieht, dann sagt er, guck mal, da ist mein Sohn. Das ist Christus. Ja, Christus lebt in mir. Das haben wir auch gehört, nicht? Das ist genau das, was uns für unser Leben bestimmen sollte. Und wisst ihr, was wichtig ist? Wenn Christus euch anzieht, nicht? Ganz, 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 ganz frühes Bild sehen wir in 1. Mose 3 dafür. Als Adam und Eva gesündigt hatten, da muss Gott Tiere schlachten, um sie mit Fellen zu bekleiden. Sie waren nackt. Kennt ihr das heute, den Spruch? Oh, guck mal, eine nackte Frau, die ist da irgendwo abgebildet, so wie Gott sie schuf. Kennt ihr den Spruch? So schuf Gott sie nicht. Das stimmt nicht. Gott schuf sie nackt, ja, das stimmt schon. Aber er schuf sie nackt und sündlos. Dann ist die Nacktheit nämlich kein Problem. Aber sobald du gegen Gott rebellierst, hältst du den richtenden Blicken Gottes nicht mehr stand. Dann muss dich etwas schützen vor seinem Gericht. Und das Bild darin sehen wir in der Kleidung, die wir anziehen. Er bekleidet sie mit Fellen. Ich stelle mir das oft so vor. Da steht, Gott bekleidet seine ganz wenigen Sachen, die Gott mit eigenen Händen tat. Gott spricht und es ist Licht. Gott sagt und es ist etwas da. Aber da steht, er tut das eigenhändig. Er machte ihnen Kleider. Die hätte ich gerne gesehen, die Kleider. Die waren wahrscheinlich maßgeschneidert. Die waren perfekt. Das müssen die perfektesten Kleider ever gewesen sein. Und das macht Gott für den Menschen, damit er den richtenden Augen Gottes entkommt. Ich bekleide dich mit etwas, was für dich bezahlt hat. Das ist nur ein Bild. Dieses Tier, was sterben muss. Und ich habe mich oft gefragt, ob Adam und Eva das wohl gesehen haben, wie Gott da ein Tier nimmt, mit einem schönen Fell vielleicht, was gut geeignet ist. Und plötzlich schlachtet Gott dieses Tier. Das hatten Adam und Eva noch nie vorher gesehen. Und dann zieht er denen das Fell ab und macht ihnen Kleider daraus. Und seht ihr, das ist ganz wichtig, liebe Täuflinge, wenn ihr jetzt in die Zukunft geht, denkt an eure Kleidung. Ich meine das mal ganz wörtlich. In unserer Zeit wird da so wenig Wert drauf gelegt. Es wird so viel Wert darauf gelegt, auf die sexuellen Reize. Lasst die links liegen. Tut das nicht. Die Kleidung ist ein Bild dessen, dass wir vor dem Gericht Gottes geschützt werden. Das ist ein Bild dafür, ja? Und der Nacktkult dieser Welt seitdem nicht gleichförmig. Gott tut übrigens noch andere Dinge mit eigener Hand. Und da sieht man immer interessanterweise das Gericht und die Gnade. Das Gericht und die Gnade. Ein Tier wird getötet, Adam und Eva werden geschützt. Gott schließt mit eigener Hand die Arche ab, steht da, mit eigener Hand. Und Gott schloss hinter ihm zu. Boah. Tür zu. Da kommt keiner mehr rein. Gott hat er abgeschlossen. Gnade in der Arche, Gericht außerhalb. Wenn du heute hier sitzt, dann stell dir die Frage, bist du auch schon drin in der Arche, in Jesus Christus? Die sollte in 3 Stockwerken gebaut werden, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bist du da drin in der Arche oder stehst du noch draußen? Wenn die Tür abgeschlossen ist, dann ist es zu spät. Gott schloss die Tür. Und Gott klopft auch an die Tür deines Herzens, nicht? Da haben wir wieder die 2 Seiten. Du bist gerichtet in dir selbst, du bist sündhaft. Aber die Gnade steht vor der Tür und klopft an. Du musst nur aufmachen. Also, ihr Lieben, seid Nachfolger des Herrn. Der Herr möchte, dass ihr mit ganzem Herzen folgt. Und dafür ist es wichtig, dass wir auch tun, was er sagt. Der Bruder Andrew, der das Werk Open Doors begründet hat, der Schmuggler Gottes, der hat mal gesagt, wenn Gott sagt, geh, dann geh. Hört sich so einfach an, nicht? Aber wie oft ist das so, ja, Herr, aber jetzt nicht, nächste Woche, jetzt habe ich gerade keine Zeit und ach, muss ja nicht unbedingt sein, kann ja jemand anders machen. Unsere Aufgaben, Geschwister, macht, was Gott euch sagt. Und da steht in Matthäus 10 ein schockierender Vers, der hat William MacDonald immer als den unbeliebtesten Vers der Bibel bezeichnet. Matthäus 10, Vers, ich lese mal Vers 37 mit. Und so sehr die Kindtaufe auch durchaus als Segensbefehlung angenommen werden darf aus der Hand der Eltern, gebe ich diesen Vers nochmal mit als Gedankenanstoß. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und jetzt kommt der unbeliebteste Vers der Bibel, so sagt William MacDonald jedenfalls. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wisst ihr, was ein Kreuz ist? Ihr wisst das alle, nicht? Gerade hier in der Gegend habe ich gesehen, auf dem Weg hierher, da hängen jede Menge Kruzifixe. Ich bin da kein großer Fan von, muss ich sagen. Aber mein Vater hat es mal schön ausgedrückt. Der hat gesagt, ich mag auch keine Kruzifixe, aber ich finde es noch schlimmer, wenn sie abgehängt werden. Weil wir dadurch sagen, dass wir unseren christlichen Glauben endgültig über Bord schmeißen, nicht? Also freuen wir uns darüber, wenn noch christliche Symbole irgendwo hängen. Was bedeutet das, ein Kreuz? Das war damals der letzte Abschaum, der ein Kreuz tragen musste. Der letzte Dreck. Das waren keine normalen Verbrecher. Die Römer durften sowieso nicht gekreuzigt werden. Aber die letzten Verbrecher, die haben das Kreuz gekriegt. Und wenn die durch die Straßen gingen und zogen da dieses Kreuz hinter sich her, da haben die Eltern wahrscheinlich den Kindern gesagt, guck mal da, der kriegt, was er verdient hat. Guck dir das genau an, mein Kind. Das passiert, wenn du nicht anständig bist. Eine furchtbare Strafe war das. So, und jetzt sagt Christus, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist hartes Brot, nicht? Das heißt, wenn du angegriffen wirst, wenn man dich auslacht, dann sagt Christus, nimm das Kreuz auf, was ich auch getragen habe, nicht? Das müssen wir nicht wörtlich tun. Damit ist gemeint, dass wir in unbequemen Situationen dem Herrn trotzdem mit treu folgen sollen. Und dass wir auch durch unbequeme Zeiten gehen dürfen. Und wisst ihr, so wie der Herr hier redet, nimm dein Kreuz auf. Lass dich verachten, du bist der Abschaum. Ja, das steht so tatsächlich, sagt Paulus. Wir sind der Auskehricht der Welt geworden, nicht? Aber vergesst nie diesen Vers. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Wir sind auf der Seite des Siegers. Wenn die Täuflinge bei uns reingehen, dann singen wir das gleich wie bei euch. Ich bin entschieden zu folgen Jesu, dieses wunderschöne Lied. Das ist das Tauflied schlechthin, nicht? Aber wenn wir zu Ende sind, dann rufe ich immer, Jesus Christus ist der Sieger. Und dann singen wir dieses Lied. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum liebe ich ihn. Und das ist das, was wir tun sollen, nicht? Nun frag dich mal, wie sehr bist du bereit, Christus zu folgen? Denn Christus ist nicht der Kuschel-Jesus, der heute uns weisgemacht wird. Der Herr Jesus ist ein Mann harter Rede. Johannes 2, zu seiner eigenen Mutter. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er wollte ihr klarstellen, ich entscheide, wann ich hier was mache. Seine Mutter demütigt sich darunter und sagt, was immer die Diener, was immer er euch sagt, tut das. Ja? Aber er hat ein hartes Wort benutzt. Was habe ich mit dir zu schaffen? Zu einem jungen Mann sagt er mal, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich will dir folgen, Herr, mach ich, aber lass mich erst meinen Vater begraben. Das heißt, er wollte erst ein Erbe antreten. Dann habe ich genug Sicherheiten in der Tasche, dann kann ich dir auch folgen, Herr. Lass die Toten ihre Toten begraben. Da kommt ein junger Jüngling zu ihm, der viel Geld hatte. Was muss ich machen? Ich will dir folgen. Und dann sagt der Herr, ja, dann verkauf alles, was du hast, dann kannst du mir folgen. Das musst du gar nicht. Aber der Herr will das Herz prüfen. Bist du bereit dazu? Es ist nicht so, dass du alles verkaufen musst, wenn du ein Haus oder ein Auto oder Geld hast. Musst du nicht alles verkaufen. Aber der Herr prüft dein Herz. Wenn du wirklich wissen willst, ich will dir folgen, dann prüft er, na? Das ist das, was ich euch gesagt habe. Bete dieses gefährliche Gebet. Mach ein nützliches Werkzeug aus mir. Dann prüft Gott dich. Und der ging betrübt hinweg. Zu den religiösen Führern seiner Zeit sagt er, ihr Heuchler, ihr Otternbrut, ihr getünchten Gräber, harte Worte. Dein Auge ärgert dich, dann reiß es raus. Mach das nicht wirklich, das ist ein Bild, nicht? Das sieht man schon daran, dass wir zwei Augen haben. Wenn wir uns eins rausreißen, sehen wir noch genauso viel, nicht? Das ist nicht wörtlich gemeint. Es heißt nur, wenn dich irgendwas belastet in deinem Leben, dann mach lieber einen ganzen Bogen drum, lass es lieber ganz auf der Seite liegen. Ja, falls es dich irgendwo dran hindert, irgendeine Sucht, irgendeine Gefahr, irgendwas, was dich abzieht von dem Herrn, schmeiß es weg, ganz, komplett. Und dann war ein junger Mann da, dem hatte der Herr einen Dämon ausgetrieben. Eine ganze Herde sogar, eine Legion. Und dann sagt er, ich will bei dir sein, Herr. Und dann heißt es da, du bleibst hier. Und wieder redet Jesus hart, du bleibst hier, du kommst nicht mit. Warum? Du hast einen Auftrag. Geh zu deiner Familie und erzähl ihnen so viel, wie der Herr an dir getan hat. Wie viel Gott an dir getan hat. Und wisst ihr, was der macht? Er geht hin und sagt den Menschen in der Dekapolis, der 10 Stadt, wie viel Jesus an ihm getan hat. Der hatte schon verstanden, wer Jesus war. Gott. Erzähl, wie viel Gott an dir getan hat. Und er erzählt, wie viel Jesus an ihm getan hat. Ist doch nicht schön. Aber es war ein hartes Wort, nicht? Also lasst euch nicht von harten Worten, von harten Aufträgen abschrecken. Die Jünger taten das mal. Wir haben das heute in diesem Lied gesehen, in diesem Schlusslied, in diesem Schlussteil des Liedes, wo es heißt, wohin sollen wir gehen, Herr? Das war nämlich die Antwort des Simon Petrus darauf, als die Jünger in Johannes 6, Vers 60 und Vers 66 den Herrn verlassen hatten. Hey, diese Rede ist mir zu hart, ich gehe jetzt. Verlasst den Herrn nicht, wenn die Rede hart ist oder wenn euch ein Auftrag hart erscheint. Wisst ihr was? Die härtesten Aufträge und die härtesten Anfeindungen, die bringen den größten Segen. Dadurch findet ihr Frieden und Ruhe in Gott. Und ihr werdet merken, auf was für einer kraftvollen Seite ihr steht, nicht? Und tut euren Job, unsere Aufgabe. Und warum lohnt es sich jetzt, diesem Jesus zu folgen, der so harte Worte hat? Warum lohnt sich das? Wir Menschen fragen ja oft so, naja, lohnt sich das überhaupt? Naja, so soll man eigentlich gar nicht fragen, nicht? Gott hat alles gezahlt, was möglich ist, um dich zu retten. Da sollen wir nicht fragen, lohnt sich das auch? Das ist nicht gut, aber wir Menschen sind so. Und darum sage ich euch mal, warum es sich lohnt. Der Herr hat gesagt, mich haben sie vor euch gehasst. Und er sagt noch was, was sie euch antun, das tun sie mir an. Der Herr macht sich eins mit uns. Das heißt, wenn ihr bepöbelt werdet, dann wird der Herr bepöbelt. Das ist die Wahrheit. Als Saul ihn verfolgt und die Christen töten will und in Gefängnisse werfen will und der Herr sich ihm in den Weg steht, da sagt der Herr zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du meine Gemeinde? Nee, das steht da nicht. Da steht, was verfolgst du mich? Ja, aber Saul verfolgt doch die Gemeinde. Diese Gemeinde hier ist Christus. Was verfolgst du mich? Wenn hier gleich ein Unglück passierte, kommt ein Attentäter mit einem Messer rein. Nicht? Wir haben bei uns eine Israel-Fahne hängen, da haben viele Angst vor Anschlägen. Nicht? Da kommt jemand mit einem Messer rein. Wen bedroht er dann? Uns als Gemeinde? Nein, dann bedroht er Christus direkt. Wir haben das in dem Gebet für die Mission gehört. Nicht? Da wurde auch für Arno und Andreas von der Ruhrpott-Mission gebetet. Mit denen habe ich auch mal auf der Straße gestanden, am Bahnhof in Hamburg, am Hauptbahnhof. Und was war da jetzt letzte Woche? Da dreht eine Frau durch und sticht da laufen Leute nieder, nicht? Von denen viele schwerst verletzt waren. Wir sind überall in Gefahr. Aber immer müssen wir uns über eins im Klaren sein. Der Herr wird angegriffen, nicht wir. Er sagt, ihr greift mich an. Und welche Eigenschaften sollte Jesus jetzt in unserem Leben haben? Nun, liebe Täuflinge, macht ihn zum Mittelpunkt. Macht ihn nicht zur Randfigur. Das muss nicht von jetzt auf gleich kommen, das wächst. Das sieht man ganz oft auch im Leben von Gläubigen in der Bibel, wie das langsam wächst. Auf der Hochzeit zu Kana fehlte plötzlich die Freude, weil der Herr nicht Mittelpunkt war, sondern seine Mutter war geladen und er war nur auch da. Aber als er dann im Mittelpunkt landet, da war plötzlich der Wein, da war plötzlich die Freude wieder da, nicht? Also macht ihn zum Mittelpunkt eures Lebens. Die Emmausjünger, die sagen das so schön auf dem Weg, als sie mit ihm laufen. Brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg zu uns redete? Wenn ihr das erkennt, dann wisst ihr, dass der Herr in euer Leben reinredet. Brannte nicht euer Herz. Möge Gott euch das Brennen in euren Herzen erhalten. Möge Gott euch erhalten, dass der Herr der Mittelpunkt eures Lebens ist. Denn dieser Jesus Christus, der hat eine lästige Angewohnheit. Wenn ihr den an den Rand eures Lebens stellt, dann bleibt er da stehen. Der drängt sich nie auf. Er möchte, dass wir ihn in die Mitte unseres Lebens rücken. Er soll zum Lebensinhalt werden. Habt ihr euch eigentlich schon mal gedacht, womit verbringen wir eigentlich unser Leben so? Ich meine, was machen wir den ganzen Tag? Wir werden so im Schnitt 80 Jahre alt. Ich glaube, 83 ist, glaube ich, aktuell die Lebenserwartung, nicht? Interessanterweise das gleiche Alter der Corona-Toten, nicht? Die Corona-Toten waren im Schnitt 83 Jahre alt. Das ist das Alter, wo man stirbt. Das ist das Alter der Lebenserwartung. Das ist Wissenschaft, das sind Fakten, ja? Sowohl das Durchschnittsalter der Toten als auch die Lebenserwartung. Das heißt, sie sind genau da gestorben, wo die Lebenserwartung zu Ende ist. Gott will mal aufrütteln und mal sagen, pass mal auf, euer Leben ist mal zu Ende. Und was machen wir mit unserem Leben? Wir verplempern das mit irgendwelchem Unfug. Wisst ihr, wie ich mich schon geärgert habe, wie viele Jahre meines Lebens, obwohl ich christlich aufwachsen durfte, was ein großer Segen ist, ja, was ein großer Segen ist, was ich für Jahre verschwendet habe, das kannst du in der Ewigkeit nicht nachholen. Das sind Dinge, die sind weg, nicht? Also angenommen, du wirst 80 Jahre alt. 20 Jahre davon schläfst du. 20 Jahre schlaft ihr im Leben. Das ist Statistik. Also habt ihr schon mal gar nicht mehr so viel, nicht? Sind nur 60. 12 Jahre lang unterhalten wir uns. Das ist Statistik. 12 Jahre lang unterhalten wir uns. Frauen wahrscheinlich ein bisschen mehr, nicht? Nee, das stimmt gar nicht. Das ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Da haben mal britische Studenten einen Test gemacht und haben so Geräte befestigt an Testpersonen. Da werden Worte gezählt. Und man hat festgestellt, die Menschen sprechen zwischen 500 und 16.000 Worten am Tag. Und es gab Männer, die haben 16.000 geredet und Frauen. Das war genau ausgeglichen. Also, dass Frauen mehr reden, ist ein Gerücht. Wir reden aber auch viel Unfug. 2 Jahre lang reden wir Unfug. Das ist eine Statistik. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wisst ihr, was der Herr sagt in Matthäus 12? Für jedes unnütz gesprochene Wort werden wir Rechenschaft ablegen. Da werden wir viel Zeit für brauchen, nicht? Fernsehen, abends Flimmerkiste an. Die 4F des normalen Menschen heutzutage, Feierabend, Flaschenbier, Filzpantoffeln, Fernsehen. Hat Wolfgang Bühne mal so ausgedrückt. Wisst ihr, wie lange Menschen Fernsehen gucken im Leben? 12 Jahre. 12 Jahre sitzt der Mensch im Schnitt vor der Flimmerkiste und lässt sich da erzählen, was er zu tun und zu lassen hat. Und da wird ihm auch erzählt, dass wir einen imaginären Freund haben, nicht? Der das Wetter perfekt macht. Nichts mit imaginär, aber wer daran glaubt, dass unser allmächtiger Gott ein imaginärer Gott wäre, der glaubt wahrscheinlich auch, dass unsere Vorfahren Affen sind, nicht? Oder dass unsere Singvögel heute die Nachfahren der Dinosaurier sind. Das ist wirklich wahr. Das ist Evolution. 8 Jahre lang arbeiten wir. Auch interessant, nicht? 8 Jahre arbeiten, 12 Jahre Fernsehen. Das ist tatsächlich eine Statistik, die kann man nachverfolgen, ja? 5 Jahre lang essen wir. Ja, ist nicht so, dass ich mich nicht freue nachher, wollte ja noch was essen. Ich bin gebeten worden, hier zu bleiben, da freue ich mich drauf, schön. Aber wisst ihr, auch beim Essen kann man was anders machen als andere Menschen. Erstmal kann man fürs Essen danken. Wisst ihr, wie wichtig das ist, fürs Essen zu danken? Liebe Täuflinge, lasst euch niemals verbieten, für euer Essen zu danken. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, auf Klassenfahrt, unter Kollegen und ihr esst was, senkt euren Kopf. Ich mache das mittlerweile laut. Ich habe die Schnauze voll, das stumm zu machen. Warum? In der Eisdiele, wenn wir mit Geschwistern zusammen sind, dann sitzen wir da oder ich stehe sogar auf und sage, Herr, wir danken dir für dieses Essen. Das sollen möglichst viele hören. Dass Menschen da sind, die das nicht als selbstverständlich ansehen. Macht das ruhig. Vielleicht zuckt ihr jetzt zusammen. Aber da kann man reinwachsen. Dann werdet ihr merken, dass das einen Segen nach sich zieht. Dankt für das Essen. Und worüber man sich beim Essen unterhält, ist dann wieder das Nächste, nicht? Man kann sich auch da beim Essen über den Herrn unterhalten. Das ist ja hoffentlich auch heute hier geplant, nicht? Dass man über den Herrn spricht. Das ist so schön, das nennt man Liebesmahl übrigens. In der Bibel haben das die Geschwister schon gemacht. Die kamen zusammen zum Essen. Das machen wir bei uns in der Gemeinde jeden Sonntag. Wir essen anschließend zusammen. Und wir tauschen uns immer über wertvolle, wichtige Dinge aus. Und das ist ganz, ganz wichtig. 2,5 Jahre verbringen wir im Auto. 1,5 Jahre lang mit Putzen. Ein halbes Jahr unseres Lebens sitzen wir auf Toilette. Kein Witz. So, warum die ganze Statistik? Wisst ihr, wie lange Menschen mit Beten verbringen in ihrem Leben? 2 Wochen. 2 Wochen beten in 80 Jahren. Ich hoffe, bei euch ist das anders und bei uns Gläubigen ist das anders. 12 Jahre Fernsehen und 2 Wochen beten. Seht ihr, beten, das ist nicht immer leicht. Das ist nicht immer mit wehenden Fahnen und jetzt bete ich mal 2 Stunden lang. Wisst ihr, vor Predigtdiensten wie hier heute, ich bin immer nachts auf meiner Wiese, ich habe das schon oft in meiner Gemeinschaft erzählt, der Herr weckt mich immer auf zwischen 3 und 4. Nee, nicht in der Woche, nur vor Sonntag. Das ist interessant. Nur vor Sonntag. In der Woche schlafe ich durch. Aber Sonntag wache ich zwischen 3 und 4 auf und dann gehe ich auf meine Wiese und Knie und bete für den Dienst, den ich ausüben darf. Bete für die Geschwister, bete auch für euch, für die Täuflinge. Das ist es, was ich dann tue. Und dann kommt das auch vor, dass es unangenehm ist. Das kann mal hageln, das kann mal schneien, das kann mal regnen. Das ist nicht immer lustig da draußen. Und ich kann auch manchmal anschließend nicht immer einschlafen. Das ist mir heute Morgen passiert. Heute Morgen bin ich jetzt um 5 Uhr wieder eingeschlafen, um 6 muss ich aufstehen. Kennt ihr das, wenn man dann wie gerädert aufwacht? Ich habe meine Frau heute fahren lassen, damit ich ein bisschen mich noch im Auto ausruhen konnte. Nein, das ist nicht immer leicht. Auch die geistlichen Kämpfe haben wir zu bestreiten, nicht? Und das heißt auch, dass wir Disziplin haben müssen, um für den Herrn wirklich da zu sein und den Willen des Vaters wirklich tun zu können. Eine ausdauernde Liebe zum Wort Gottes zu haben. Also lest eure Bibel. Vergesst das niemals. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, und ich habe damals immer gelächelt, weil mir das immer so altbacken vorkam. Geh ohne Gebet und Gottes Wort nie aus deinem Hause fort, sagte sie. Sie hatte so eine durchdringende Stimme. Ja, hatte sie recht. Das seht ihr, das ist noch wieder was. Nicht? Das hat meine Oma mir gesagt, da war ich vielleicht 10 Jahre alt. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das bleibt hängen, nicht? Was wir als Gläubige tun unter dem Auftrag Gottes, das bleibt auch bei den Menschen hängen. Ich mache das mal ein bisschen moderner, ja? Nicht mit geh ohne Gebet und Gottes Wort und so. Sondern überlegt euch mal Folgendes. Computer, die gleichen unserem Gehirn. Die sind nur abgeguckt. Computer haben ein Betriebssystem. Auch bei unserem Gehirn kann das Betriebssystem mal beeinträchtigt sein, nicht? Da müssen wir mal zur Ruhe kommen. Und ich hatte immer das Talent, die Betriebssysteme von meinen Windows-Rechnern zu zerschießen. Plötzlich waren die kaputt und dann konnte man nicht mehr auf seine Daten zugreifen. Da waren die Daten futsch. Und da hatte ich einen Bruder in der Gemeinde bei uns, der hat gesagt, Mensch, wie kriegst du das bloß immer hin, du Trottel? Jetzt mache ich mal was anderes, jetzt installiere ich dir 2 Betriebssysteme. Wenn du jetzt morgens deinen Computer anmachst, dann musst du dir vorher aussuchen, welches Betriebssystem willst du hochfahren. Und er sagt ja, wenn du das eine wieder zerschossen hast, dann kann ich von dem anderen auf deine Daten zugreifen. Dann sind die Daten sicher. Also musste ich jeden Morgen erst wählen, welches Betriebssystem fahre ich hoch. Ubuntu? Das war so ein afrikanisches, quasi so ein Notbetriebssystem und das Windows. Und wisst ihr was? Genau so ist es bei eurem Gehirn. Was macht ihr morgens, wenn ihr aufsteht? Vielleicht Radiowecker? Dann hört ihr erstmal die neuesten Nachrichten oder irgendeinen Schlager? Falsches Betriebssystem hochgefahren. Ich musste mich selber auch dazu zwingen, nicht morgens erst in meine E-Mails zu gucken. Und selbst in meine WhatsApp-Nachrichten, da können viele, das sind 90% geistliche Nachrichten, ja? Aber die können dich ablenken von Gott. Und darum lasst das Handy liegen, lasst den Computer aus, bevor ihr den Tag beginnt, guckt in eure Bibel und betet. Das wird gesegnet sein. Sonst habt ihr das falsche Betriebssystem hochgefahren. Und diese modernen Geräte, nicht? Das erzähle ich ja auch gerne, ne? Die sind gut und wichtig, ne? Ich habe auch so ein Ding hier liegen, nicht? Teilweise braucht man die. Ich kann gar keine Bankgeschäfte mehr machen ohne mein Handy. So, und jetzt? Kennt ihr alle das Gefühl? Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? Und dann überlegst du, oh, wo habe ich das gelassen? Wo habe ich das liegen lassen? Dann müssen wir im schlimmsten Fall nehmen, ein anderes Handy und rufen uns an, damit wir es irgendwo hören, nicht? Wo ist mein Handy? Dieses Schreckgefühl kennt ihr alle, oder? Seid ehrlich. Wisst ihr, wann ihr gereift seid im Glauben? Wenn ihr so weit sagt, dass ihr sagt, wo ist meine Bibel? Wo habe ich die gelassen? Habe ich die gar nicht dabei? Habt immer eine dabei. Ich habe auch immer eine im Wagen liegen, ja? Ganz wichtig, egal was passiert, seid vorbereitet. Und zum Abschluss noch ganz wichtig, seid wahre Jünger. Hütet euch davor, nur Mitläufer zu sein. Ein Baum ohne Frucht, die vielleicht die Ehre bei Menschen mehr lieben als die Ehre bei Gott. Ich sag's nochmal, wenn du dich zu Christus bekennst, das hat Anfeindungen zur Folge. Oder solche, die nur für eine Zeit glauben, wie im vierfachen Ackerboden, im Gleichnis. Oder solche, die zurückgingen, wie in Johannes 6, Vers 66. Mitläufer sein, Namenschrist, das ist ganz gefährlich. Man hat bei euch gespürt, dass ihr den Herrn wirklich lieb habt. Aber ich weiß was, die Liebe, die kann erkalten, die kann abkühlen im Lauf des Alltags. Und je mehr ihr euch den Kämpfen stellt, umso mehr wird euer geistliches Leben gestärkt. Und dafür ist es wichtig, dass ihr das auch ernährt. Wisst ihr, was Noah tat, der in der Arche war, wo er sicher war? Außen das Gericht, innen die Gnade, innen die dreifache Dreieinheit Gottes, die drei Stockwerke. Wisst ihr, was Noah tat, als die Wasser langsam sanken? Er ließ zwei Vögel fliegen, einen Raben und eine Taube. Den Raben lässt er fliegen und er kommt nicht wieder. Wisst ihr, warum nicht? Weil Raben können sich überall draufsetzen. Die haben kein Problem damit, wenn da irgendwie eine Leiche treibt oder irgendwas anderes an Dreck im Wasser, da setzt sich ein Rabe so drauf. Aber eine Taube würde das nie tun. Die kommt zurückgeflogen zur Arche. Und das ist ein Bild für eure beiden Naturen. Könnt ihr in Römer 7 nachlesen, wie Paulus sagt, ich elender Mensch, ich bin verloren, ich will was Gutes, aber ich tue was Schlechtes. Diese beiden Naturen, euer Fleisch und euer neuer Leib, der wird immer gegeneinander kämpfen. Und so ist das mit Taube und Rabe. Jetzt passt mal auf, jetzt ernährt ihr am laufenden Band den Raben mit jede Menge Dreck, mit 12 Jahre Fernsehen, nicht? Mit allem Müll ernährt ihr diesen Raben. Der wird immer dicker und kräftiger. Nicht? Und dann kommt ihr plötzlich in geistliche Probleme. Dann kriegt ihr Ängste. Dann betet ihr, Herr, gib mir geistliche Kraft. Was für ein blödes Gebet. Ihr seid gefordert, ob ihr die Taube ernährt oder nicht. Wenn du dein Leben lang den Raben ernährst, ja, dann wird euch die Kraft fehlen, im Kampf zu bestehen. Aber ernährst du deinen geistlichen neuen Menschen, den ihr heute bekannt habt, mit Hilfe von Gottes Wort, da wirst du auch die Kraft haben, in dieser Welt den Menschen zu bezeugen. Ich glaube etwas anderes. Und das kann auch was ganz Banales sein. Wir sollen Salz sein. Seid Salz und Licht. Wir sollen konservieren, nämlich Gottes Wort in uns tragen. Wir sollen es bewahren. Wisst ihr, da könnt ihr auch mal was ganz Einfaches nehmen. Ich rede immer sehr gerne über die Evolution. Macht mir mal einen Riesenspaß, die Leute damit aufzudrehen. Die werden verrückt bei, wenn du die damit aufziehst. Aha, da war mal nichts. Und das Nichts, das macht der Bumm. Und plötzlich war alles da. Das ist das, was die glauben. Das ist ja wirklich die Wahrheit, nicht? Ein amerikanischer Wissenschaftler hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Er sagte, die Evolutionstheorie stellt alles komplett auf den Kopf, was Gott sagt. Ich habe es gerade gesagt, die Vögel, die da draußen zwitschern, das sind die Nachfahren der Dinosaurier. So sagt es die Evolutionstheorie. Die Bibel sagt es genau umgekehrt. Er schuf erst die Vögel und dann kamen erst die großen Landtiere. Das heißt umgekehrt. Die Evolutionstheorie, die sagt, Gott gibt es gar nicht. Der Mensch, der hat Gott erschaffen. Und die Bibel sagt, Gott hat den Menschen erschaffen. Die Menschen heute, die sagen, das Licht von Sternen ist Milliarden Jahre weg, also müssen wir schon so alt sein. Die Bibel sagt, ich habe erst das Licht geschaffen und dann die Sterne. Das ist übrigens interessant, dass in der Bibel die ersten 13 Verse und die letzten 26 Verse nur Licht da ist, aber keine Lichtträger mehr. Das spricht davon, dass Gott unser Licht sein will, nicht? Und die Evolutionstheorie sagt, die Menschen sind durch den Tod entstanden. Immer musste was wegsterben und das Bessere musste sich bewähren. Und die Bibel sagt, der Tod kam erst durch den Menschen in die Welt. Vorher gab es gar keinen Tod. Da seht ihr, schlimmer kann man eigentlich Gottes Wort gar nicht auf den Kopf stellen, als es die Evolutionstheorie macht. Stellt euch also auf die Seite des Herrn. Macht ihn zum Mittelpunkt eures Lebens. Zeigt Konstanz. Lasst die Menschen hören, dass ihr an die Wahrheit des Wortes Gottes glaubt. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss einen Vers für die Eltern hier im Raum. Gerade wenn eure Kinder euch am Herzen liegen. Wenn ihr wollt, dass sie auch sie zu dem Herrn Jesus bekennen und sich vielleicht eines Tages auch taufen lassen, lese ich euch einen Vers aus 5. Mose 6. 5. Mose 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden. Und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das sollt ihr euren Kindern mitgeben. Das ist die Aufgabe der Eltern. Ich habe früher mal Hühner gezüchtet. Und da hatte ich auch so eine Maschine, da konnte man Eier ausbrüten. Da hat nicht die Henne die Eier ausgebrütet, sondern die Maschine. Versteht ihr? Wisst ihr, was mit den Hühnern passiert ist, die daraus geschlüpft sind? Die haben nie selber gebrütet. Hühner brüten nur selber, wenn sie aus der Naturbrut kommen. Dann wird denen das mitgegeben, sich auch aufs Nest zu setzen eines Tages. Machen die nicht, wenn die aus der Maschine kommen. Das ist ein Bild für euch. Was ihr euren Kindern mitgebt, das ist ganz, ganz wichtig. Und sei es nur, dass es vielleicht mal der Segen der Kindtaufe war, die nicht die Taufe ist, aber immerhin eine Anbefehlung an Gottes Wort sein kann, nicht? Gottes Wort erklärt uns unseren Zustand, der erbärmlich ist. Und es erklärt uns auch die Rettung. Und wenn ihr das euren Kindern weitergebt, dann werden sie sich hoffentlich eines Tages auch bekehren. Und hört niemals auf, für sie zu beten. Keine Kirche kann euch retten. Kein Sakrament kann euch retten. Aber das Bekenntnis zu Jesus Christus. Ich bin verloren, du bist gestorben. Ich sage, ich bekenne dir meine Schuld und du bist gerettet. Das ist das Christentum in einem Satz zusammengefasst. Mehr muss man nicht wissen. Und noch einmal die Erinnerung. Sollte jemand hier sein, der den Herrn Jesus noch nicht kennt, nehmt euch diesen Tag zum Vorbild. Vergesst das nicht, was ihr heute gesehen habt. Nehmt zur Kenntnis, dass Menschen da sind, die heute noch klar und deutlich sagen, ich stelle mich auf die Seite dieses Jesus von Nazareth. Ich sage immer bei den Taufen, auf die Seite des verachteten Nazareners, weil das bis heute ist. Aber er hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Willst du das nicht auch? Einmal auf die Knie gehen, Gott deine Schuld bekennen und du stehst auf der machtvollen Seite, die alle Macht im Universum hat. Das ist das, was du tust. Es sieht aus wie ein demütiger, furchtbar erbärmlicher Schritt, aber es ist der kraftvollste Schritt, den du gehen kannst, wenn du diesen Jesus Christus zum Inhalt deines Lebens machst. Das wünsche ich euch allen von Herzen. Betet auch in eurer Gemeinde dafür. Und sollte noch jemand hier sein, der überlegt, ich bin ja bekehrt, aber soll ich mich taufen lassen? Warte nicht länger. Ich sag's nochmal, du kannst es nicht nachholen, damit du dieses wunderbare Bild in der Öffentlichkeit bekennen kannst, wie wir das heute wunderbar sehen dürften. Ich befehle euch alle nochmal dem Segen der Anbefehlung Gottes unseres Herrn an. Amen.